Bevor wir jetzt loslegen mit unserem Happy Kids Herzgespräch, möchte ich gerne noch einmal erwähnen, dass wir im Juni, genauer gesagt am 2.6. mit unserer neuen Ausbildung zur Fachpädagogin für ADHS im Kindesalter beginnen. Und ich freue mich schon so sehr darauf. Ich bin schon so aufgeregt. Die Vorbereitungen laufen hier im Hintergrund schon auf Hochtouren. Und was es damit auf sich hat, oder auch wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann schau einfach mal ein paar Folgen zurück. Da habe ich schon in einer Podcast-Folge etwas über die neue Ausbildung erzählt. Und am Donnerstag, also in einer Woche, am 22.05., werden wir dann auch die Türen zur Buchung für alle öffnen, die bereits auf unserer Warteliste stehen. Dann bekommst du, wenn du dich dort eingetragen hast, als eine der ersten die Möglichkeit zu buchen und somit bei unserer Premierenrunde dabei zu sein. Wenn du also Interesse hast und dich da noch nicht eingetragen hast, dann drück jetzt einfach mal die Pause-Taste, schau einmal in die Shownotes und da findest du den Link zu unserer Infoseite und auch die Möglichkeit, dich in die Warteliste einzutragen. Das ist natürlich kostenfrei und absolut unverbindlich für dich. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du da mit dabei bist. So, ich würde jetzt sagen, wir starten einmal mit unserem Herzgespräch, für das ich die liebe Katharina interviewen durfte. Katharina hat in jungen Jahren die Diagnose ADHS bekommen und wir sprechen über ihr Leben damit. Bleib auf jeden Fall dran, denn das Gespräch ist wirklich sehr, sehr schön geworden und sehr interessant. Vor allen Dingen sehr offen und sehr ehrlich. Also, los geht's! Herzlich willkommen zum Happy Kids Podcast, ein Podcast, der sich ganz den Themen Stressprävention und Entspannungstraining für Kinder und Jugendliche widmet. Mein Name ist Sabine Sommerfeld und ich möchte dich dabei unterstützen, Kindern zu helfen, ihre innere Ruhe zu finden und gelassener mit Stress umzugehen. Also lehn dich zurück und lass uns gemeinsam eintauchen in die Welt der Entspannung für unsere Kinder. Los geht's! Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Happy Kids Herzgespräch hier in unserem Happy Kids Podcast und auch auf YouTube. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute mit Katharina sprechen darf. Katharina war Auszubildende hier an der Happy Kids Academy und noch so vieles anderes. Und wir möchten heute über ihre Diagnose ADHS sprechen. Und da erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, liebe Katharina, dass du dich da bereit erklärt hast, auf meine Fragen zu antworten und mit mir darüber zu sprechen. Aber bevor ich das jetzt hier zu lange in die Länge ziehe, gebe ich doch erstmal sehr, sehr gerne ab an dich, liebe Katharina. Stell dich doch sehr gerne einmal bei uns vor.
Ja, mein Name ist Katharina Kornhaas. Ich bin 40 Jahre alt. Ich bin Mama von zwei inzwischen nicht mehr ganz so kleinen Kindern. Die sind 9 und 13 Jahre alt. Ich habe ganz ursprünglich mal Erzieherin gelernt, habe lang was anderes gemacht. Bin durch die Kinder wieder so ein bisschen zurückgekommen, war sehr viel dann aber im Baby-Kleinkinderalter unterwegs und dann wurden aber meine eigenen Kinder größer und dann wollte ich was anderes machen. Und so kam ich zu dem Thema Entspannungstrainerin und ja, ich habe ADHS, hört sich an wie in einer Selbsthilfegruppe gerade.
Ja, wirklich. Ja, aber es gehört ja auch zu unserem Thema heute dazu, genau.
Ein Teil von mir, ja.
Ja, sehr, sehr schön, dass du auch so offen damit umgehst. Ich finde das sowieso ganz toll, dass sich da auch im Laufe der letzten Jahre ganz, ganz viel auch bewegt hat in der Richtung. Und deswegen auch nochmal vielen lieben Dank, dass du dich bereit erklärst, da mit mir heute drüber zu sprechen. Katharina, was mich als allererstes direkt interessiert, lass uns direkt mal so reingehen in das Thema. Wie lange weißt du denn schon, dass du ADHS hast? Also wann hast du deine Diagnose bekommen?
Also so schwarz auf weiß, da war ich 18. Als ich das aber mit meinen Eltern reflektiert habe oder so, war das wohl auch schon, also was heißt bekannt vorher, inwieweit da eine Diagnostik stattgefunden hat, als ich klein war, weiß ich nicht. Mhm. Meine Mutter hat dann immer nur gemeint, es war so im Gespräch und damals gab es halt Therapie, dann die medikamentöse Therapie, das wollten meine Eltern nicht. Mhm. Und ich glaube, ich habe schon mal auch Ergotherapie und Kunsttherapie bekommen, aber sonst war die Alternative für vor allem für Mädchen in den 90ern, ja, sich halt mehr anzustrengen.
Ja, ne? Reiß dich doch mal ein bisschen mehr zusammen.
Genau, also man wusste, da ist so ein bisschen was und ja, man muss sich dann halt mehr anstrengen.
Ja, genau. Hast du auch diese Sätze zu hören bekommen, jetzt streng dich doch mal ein bisschen mehr an, jetzt reiß dich doch mal ein bisschen zusammen, ne? Ja.
Genau, jetzt muss man mal die Arschbacken zusammenkneifen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich diesen Satz als auch benutze. Wobei ich glaube, vor dem Hintergrund zu wissen, dass es schwierig ist, ist es vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Weil ja, klar, man muss sich mehr anstrengen, aber ich hatte damals nicht so dieses, also es hat halt immer sehr mitgeschwungen, so dieses, ja, es müsste doch einfach gehen.
Ja, ja.
Und nicht dieses, ich weiß, es ist schwierig, aber irgendwie muss man trotzdem durch.
Ja, aber mit 18, das wundert mich ja schon, dass das schon doch relativ früh, du sagtest gerade in den 90ern, ne, dass es da schon...
Ich habe Erzieherin gelernt und habe mich da schon in einem Vorpraktikum mal mit auseinandergesetzt und es war für mich so, also irgendwie, es war damals auch gar nicht so bekannt, dass das auch bei Erwachsenen ist, aber ich habe das so gelesen und ich wusste, das matcht. Ja. Also ich war auch, glaube ich, als Kind jetzt nicht gerade unauffällig, also nicht dieses typische Mädchen, das ADHS hat, das... ja, dieses funktionale ADHS, ne, wo das nur innerlich ist, sondern ich war sehr unruhig, ich war sehr, sehr kreativ, aber halt auch sehr chaotisch. Und ja, also meine Mutter hat auch mal gesagt, wenn mir ein Kopf nicht dran wäre, dann würde ich den vergessen.
Oh ja, das ist ein Satz, den ich auch ganz oft gehört habe.
Und also ich glaube manchmal, also ich kann auch zaubern, ich habe Dinge in der Hand und dann sind sie plötzlich weg. Und das war als Kind, glaube ich, auch schon so. Von daher war das, glaube ich, bei mir halt sehr eindeutig. Und als ich mich damit auseinandergesetzt habe, war für mich das auch sofort klar.
Ja. Und als du dann die Diagnose bekommen hast, als du es quasi so schwarz auf weiß bekommen hast, wie war das für dich? War das eher erleichternd oder war das so wie so ein Stempel, den man dann aufgedrückt hat?
Nee, also ich fand es total erleichternd, eine Begründung zu haben.
Ja.
Also heißt jetzt nicht, also was ja viel dann gesagt wird, ja, jetzt hast du eine Ausrede für alles, das nicht, aber zu wissen, es gibt einen Grund, warum es so schwer ist.
Ja.
Ne, ich vergleiche das immer quasi, wenn einer nicht laufen kann, in dem Rollstuhl sitzt, dann zieht jeder diesen Rollstuhl und es ist klar, dass er nicht laufen kann. Aber das ist halt bei ADHS nicht. Da denkt jeder, ja, du könntest doch einfach. Und an diesem Satz stimmt halt dieses einfach nicht.
Ja, ja.
Und es hängt halt, es hängt halt viel irgendwie, weil manchmal kann ich es ja. Aber es hängt halt viel an diesen Stoffen im Hirn.
Ja.
Ne? Manchmal sind sie da und manchmal sind nicht und dann geht manchmal halt gar nichts. Und das kann man sich als selbst nicht erklären. Und wenn man eben quasi dann das schwarz auf weiß hat, ist es dann so ein bisschen, ja, vielleicht eine Rechtfertigung auch vor sich selbst, sich das einzugestehen, ja, das geht dann halt nicht. Und vielleicht ist es auch mal in Ordnung, dass es nicht geht, ja.
Ja. Also ich bekomme gerade auf Instagram jetzt sehr große Diskussionen mit oder es bilden sich da so zwei Lager zwischen diejenigen, die sagen, ja, es ist super gut, diese Diagnose auch dann zu haben, auch fürs eigene Kind oder für sich selbst, weil dann eben all diese Dinge kommen, wie du sie gerade gesagt hast, ne, dass man einfach so eine Erklärung dafür hat, für sein Verhalten. Es gibt aber auch dieses andere Lager, die tatsächlich dann sagt so, nee, dann drücken wir den Kindern oder den Erwachsenen einen Stempel auf und das ist nicht gut. Allerdings ist es tatsächlich so, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die ADHS haben oder auch mit Kindern oder Jugendlichen, die sagen alle, es ist richtig gut, seit der Diagnose weiß ich endlich Bescheid und kann besser damit umgehen. Ne?
Also ich habe das auch immer mal wieder im Gespräch mit Lehrern, also weil wir ja auch mit dem Sohn im Moment auch noch in der Autismusdiagnostik sind, die dann eben auch fragen, ist das denn so notwendig? Presst man dem Kind nicht dann was auf oder überfordert das Kind? Und ich kann da aus meiner Erfahrung einfach sagen, ich wusste immer, da ist was anders. Das kann nicht sein, dass das bei mir nicht funktioniert und bei anderen so einfach funktioniert. Oder auch in der Kommunikation, wo ich merke, da, das ist Das Hirn funktioniert anders wie deins, ne?
Ja.
Oder, also nicht jetzt mit deins, aber halt gegen den Nüber.
Ja,
und
ja.
Ich wusste immer, da stimmt was nicht. Und so ist es halt auch bei den Kindern. Das ist nicht, dass die die Diagnose bekommen und denken, oh, jetzt habe ich ADHS, jetzt bin ich behindert, sondern das ist ja schon vorher da.
Ja.
Ne? Also das ist genauso, wie wenn man jetzt jemand sagt, der gehbehindert ist, vorher war er nicht gehbehindert. Erst als er dann beim Arzt war, der das festgestellt hat, oh, ich kann ja gar nicht laufen. Dem ist auch vorher schon aufgefallen, dass er nicht laufen kann. Ne? Und,
oh, das ist ein toller Vergleich, ja. Das ist wirklich...
Das ist das, was ich denke. Und gerade weil es etwas ist, was man nicht sieht, glaube ich, dass es auch schon für Kinder wichtig ist, es zu wissen.
Ja, das denke ich auch. Ja, wolltest du noch was sagen dazu?
Ja, und ich glaube, wenn man denkt, so man überfordert die Kinder, die verstehen oft mehr als wir und können da auch besser differenzieren als wir.
Mhm.
Also wir Erwachsenen haben oft einfach eine Riesenkiste mit Behinderung, während Kinder da durchaus differenzieren können.
Mhm.
Und auch Behinderung einfach als das sehen, was es ist und nicht als diesen Stempel, sondern ja, es behindert einem am Leben. Und natürlich eine Gehbehinderung behindert einem anders am Leben wie eine Sehbehinderung.
Mhm.
Und ein ADHS natürlich nochmal anders. Ne? Und ich glaube, dass das Kinder tatsächlich besser verstehen können wie manche Erwachsenen.
Mhm. Und nimm uns doch nochmal so ein bisschen mit von dem Moment der Diagnose. Du lebst ja dann schon lange mit dieser Diagnose. Hast du dann anders agiert bei manchen Dingen? Also hast du Strategien für dich dann entwickelt oder wie ist das so? Nimm es doch mal so ein bisschen mit in deinen Alltag.
Also das ist natürlich alles schon sehr, sehr lange für mich her. Ne? Also eigentlich mein ganzes Erwachsenenleben. Und ja, also ich habe schon viele Dinge ausprobiert und das ist, glaube ich, aber auch sowas typisch ADHS, dass man Dinge macht und dann irgendwann nicht mehr macht. Ich habe immer nach Routinen gesucht oder so, weil mir so eine gewisse, es fällt mir schwer, bei was zu bleiben. Also ich weiß zum Beispiel von meiner Großmutter, die hatte für ihren Haushalt so ein Wiedervorlagesystem.
Mhm.
Also die hat Bettwäsche nicht gewechselt, wenn sie gedacht hat, Bettwäsche, sondern das kam halt nach, in diesem Wiedervorlagen kam das immer nach sechs Wochen, ich weiß es nicht.
Ja, ja.
Und nach sowas habe ich halt irgendwie auch immer gesucht. Ich habe noch nicht mein richtiges System, aber ich kann dieses Gefühl verstehen, da habe ich kein Gefühl dafür.
Mhm.
Ne? Also dieses Bedürfnis danach, dass mir morgens jemand sagt, ah ja, heute ist Waschbeckenputzen dran.
Mhm.
Und ich war damals sehr viel, gab es dann so ein Anderstweltforum. Da war ich sehr viel unterwegs und die hatten dann eben auch, dann gab es irgendwie so eine, da konnte man sich so E-Mails zuschicken lassen, die Bienchen-Mail, glaube ich, war das, hieß das. Und dann gab es immer so eine Picobello-Runde, wo man morgens irgendwie in jedem Zimmer 5 Minuten was gemacht hat und das haben dann halt aber eine ganze Gruppe von Leuten zusammen gemacht.
Ah, cool. Mhm.
Und ja, ist auch, also das hat mir für eine Zeit lang sehr gut geholfen, ist dann auch wieder eingeschlafen.
Ja, ja. Ja.
Und dann auch vielleicht, glaube, in der Zeit, wo dann was, also Foren dann irgendwie, dann gab es Facebook und ja, wahrscheinlich gibt es solche Gruppen immer noch, aber ja.
Ja, ich habe das tatsächlich auch, auch mal gehört. Dann trifft man sich quasi gemeinsam im Zoom und hat das dann auf dem Handy oder auf dem Tablet und nimmt dann die anderen immer so mit von Zimmer zu Zimmer. Dann heißt so 10 Minuten, einer stellt dann einen Timer und dann räumen alle zusammen dann auf. Ne? Ja gut, wenn das hilft, ist das, ich finde, das ist eigentlich eine tolle Sache. Ne? So.
Mhm.
Aber wie du schon beschrieben hast, und das ist ja so ein ganz, ganz typisches Verhalten, dieses ein Hyperfokus auf ein Thema zu haben und da wirklich Feuer und Flamme auch mit dabei zu sein, sich konzentrieren zu können auch in diesem Moment. Es ist ja nicht so, du hast ADHS, du kannst dich nicht konzentrieren, sondern in den Situationen des Hyperfokus funktioniert das ja richtig gut. Hast du da auch Erfahrungen mit dem Hyperfokus?
Also das ist vielleicht sowas, was man sagt, also man kann sich durchaus konzentrieren, man kann es vielleicht nur nicht steuern.
Mhm.
Und vielleicht auch nicht auf was. Ne, es gibt ja diese süßen T-Shirts, wo, ah, oh, look, a quill, also, ach, schau, ein Eichhörnchen. Und das ist zum Beispiel was, ne, also, dass man nicht festlegen kann. Es kann halt also passieren, dass man zum Beispiel im Restaurant ist mit jemandem und sich mit dem unterhält und man dann aber am Nachbartisch zuhört. Und dann immer mal wieder sagt, oh nee, ich muss, ne? Das wird langsam peinlich. Aber das ist sehr, sehr schwierig, ne? Also dieses, man muss es quasi manuell versuchen, auf was ich mich jetzt konzentriere, was ja bei anderen vielleicht irgendwie automatisch funktioniert. Dass eben jetzt, ja, bei Schulkindern, dass eben quasi die Bäume vorm Fenster nicht wichtiger sind wie der Lehrer oder so. Und ja, also was heißt Hyperfokus? Also ich weiß, dass viele ADHSler wechselnde Hobbys haben. Das ist eigentlich bei mir nicht so. Aber ich habe natürlich immer so, ich habe sehr viele Hobbys und tue sie unterschiedlich intensiv betreiben. Also immer mal wieder das eine und mal das andere. Und da kann Zeit schon sehr relativ sein. Ne? Also wenn man dann so da drinne ist, schwupps, sind 5 Stunden rum oder so. Ja, oder auch so, wenn ich als Sachen für meine Homepage mache und Videos schneide, da kann ich auch so ganz.
Ja. Ich kenne das total gut, ja. Also ich kann mich sowieso, habe ich dir eben schon erzählt in unserem Vorgespräch, ne, ich kann mich sowieso mit ganz, ganz vielen Dingen sehr relaten sozusagen und wo ich denke, ey, das ist bei mir auch so. habe aber keine Diagnose im ADHS, aber ich glaube, wenn man da mal genauer drauf schauen würde. Aber wie du auch im Vorgespräch schon gesagt hast, solange es ja auch keinen Einschnitt bedeutet in den Alltag, ne, solange man klarkommt sozusagen, ja, braucht man ja auch gar keine Diagnose jetzt so unbedingt für sich, sondern kann sich ja den Strategien auch einfach bedienen, die es da auch so gibt. Und ich kenne das auch mit diesem Bedürfnis nach Ritualen, dem Bedürfnis nach Routinen. Und es funktioniert bei mir auch nicht. Das ist
auch. Ja, also ich habe das ja auch im Vorfeld schon gesagt, das ist ja auch eine Spektrumsdiagnose, ne, die man weniger und arg ausgeprägt haben kann. Und die Frage ist, wie sehr beeinflusst es einem? Und wenn nicht so arg, dann kann man ja alles Positive auch mitnehmen, weil das gibt halt auch ganz viel. Und ja,
genau.
Also wenn weiß ich nicht, hatte ich das vorhin, ja, hatte ich schon erzählt mit diesem Wiedervorlagesystem von meiner Oma. Ja. Also wahrscheinlich hatte sie auch eine Diagnose, aber sie hat halt voll ihren Weg gefunden. Ne?
Ja.
Gut, war das natürlich auch eine Zeit, wo es da vielleicht auch gar kein Platz dafür war. Ne?
Ja, absolut. Ja, viele Menschen verbinden ja mit ADHS eigentlich nur so eine bestimmte Vorstellung, also so Unruhe, ne? Also ADHS ist gleich jemand, der total aufgedreht ist und irgendwie gar nicht mehr runterkommt. Ne? Das ist so diese typische Vorstellung davon, ne? Wie würdest du denn aus deiner Perspektive ADHS beschreiben?
Ja, also bei mir ist das schon sehr viel Unruhe. Aber das ist halt auch, warum viele Mädchen untergehen, ne? Weil die eine sehr große innere Unruhe haben, aber vielleicht die gar nicht so äußerlich zeigen. Und also das stimmt schon, aber es ist halt so viel mehr. Ne? Mhm. Also es ist auch, was du vorhin angesprochen hast, es ist auch eine unheimliche Begeisterungsfähigkeit oder auch eine sehr große, also auch dieses in diesen Flow kommen. Das kann auch sehr, sehr beruhigend sein. Oder man nimmt auch Dinge sehr, sehr intensiv wahr. Und die ich jetzt nicht missen möchte. Ne?
Ja.
Ja, also Unruhe ist halt auch, es ist halt auch sehr viel Chaos als. sehr viel Unstrukturiertheit. Und ich glaube, das hatte ich im Vorgespräch gesagt, gar nicht jetzt. Also was mich auch sehr beeinflusst, dass dieses alles manchmal sich selbst nicht so ganz vertrauen können.
Mhm.
Ne? Weil man in vielen, vielen Dingen, weil man oft Dinge tut, ohne dabei zu denken. Der Körper arbeitet irgendwie weiter, weil man schon wieder was anderes denkt. Mhm. Und dann ist einfach, also wenn Dinge verlegt sind oder weg sind und ich bin dann als 100% zwar der Meinung, ich habe es da hingelegt und wahrscheinlich hat es auch jemand anders da weggenommen, Die Wahrscheinlichkeit ist aber gegeben, dass ich es doch nicht dahin gelegt habe. Also ich zweifle dann halt auch oft ganz, also das ist was, was es für mich persönlich als schwierig macht.
Ja, wo manch einer dann sagen würde, ja, verlegen tut doch jeder mal was. Das ist doch ganz normal, ne, dass man mal den Schlüssel verlegt. Ne? Aber da würdest du schon sagen, es ist, kommt schon häufiger vor. Also
es
schon,
ist die Ausprägung in vielen Dingen. Ne? Und auch dieses viele... oder so oft, dass man denkt, ich weiß, wie es geht, ich weiß, wie man es macht und ich mache es trotzdem nicht. Oder ich kann es nicht tun. Dieses wirklich nicht, also da gibt es sicherlich auch einen Fachbegriff mit, ich glaube, exekutive Dysfunktion oder so, keine Ahnung. Aber dieses ist wirklich nicht tun können.
Ja, und ich glaube, genau das ist das, was ganz viele Menschen die neurotypisch denken, also das ist so das, ne?
Ja.
Das ist so das, was ja viele kennen, neurotypisch, neurodivers, was du auch eben gesagt hast, mit das Gehirn funktioniert einfach anders, ja. Also es funktioniert neurodivers und nicht neurotypisch. Und das ist eben das, was so viele Menschen, die neurotypisch denken, ja auch gar nicht so nachvollziehen können. Ne? Dass man
so jetzt, du müsstest doch einfach oder mach es doch einfach.
Genau, genau.
Wisch doch einfach immer über den Tisch, wenn du
abgeräumt hast. Ja.
Nimm doch einfach immer den Müll mit runter. Ja, hört sich bei mir auch sehr einfach an im Kopf. Mhm. Und das ist halt so das, wo ich halt lange auch gedacht habe, ich bin faul. Wobei ich auch mit diesem Wort nichts anfangen kann. Was bedeutet es denn tatsächlich?
Hast du das als Kind vielleicht auch gesagt bekommen? Von Lehrern?
Ja. Weil es halt Dinge sind, die anderen einfach vorkommen. Die halt trotzdem nicht gemacht werden.
Ja.
Die aber ein riesengroßer Berg bedeuten.
Ja. Jetzt hast du ja auch eben kurz mal angedeutet, du bist mit deinem Sohn auch gerade in der Autismus-Diagnostik. Beide Kinder sind ja auch ADHS diagnostiziert bei dir. Ne? Wie erlebst du denn da den Umgang mit ADHS? Also habt ihr da auch so besondere Strategien oder Rituale oder irgendwie zu Hause, um eben da so diese Routine, nach der man sich ja dann doch irgendwo ein bisschen sehnt, so reinzubringen? Kannst du uns da vielleicht mal so ein bisschen mitnehmen?
Also was jetzt vielleicht sehr typisch ist oder was, also was man uns vielleicht, was ins Auge sticht, wenn man bei uns ist, wir haben sehr viele Abläufe visualisiert. Mhm. Na, das ist auch wieder so was, klar wissen wir, was man abends im Bad macht. Aber dieser Vorgang, drüber nachzudenken, dann wieder die Hälfte vergessen, wieder zurückzulaufen, das ist einfach sehr anstrengend. Oder klar wissen wir, was morgens auf den Frühstückstisch kommt, aber es ist halt einfach einfacher, wenn da Bildchen hängen. Also im Bad hängt dann zum Beispiel, man putzt die Zähne, man geht aufs Klo, man wäscht sich die Hände, man kämmt die Haare, man zieht einen Schlafanzug an. Genau, oder beim Frühstückstisch, dass da eben Teller draufkommen, dass da Besteck draufkommt, dass da die Marmelade auf den Tisch kommt. Das macht es tatsächlich auch für mich einfacher. Und das hilft mal eine Weile, dann hängt es wieder und es beachtet niemand und es ist wieder ein bisschen chaotischer und dann malen wir das auch mal wieder neu und dann, genau, oder an der Tür hängt ein Bild mit einem Schlüssel und mit einem Handy und einfach, dass man da nochmal dran denkt, habe ich alles dabei? Solche Sachen.
Genau. Ja, da kann ja helfen ja diese Sketchnotes total gut dabei. Da hatte ich ja auch mal mit der lieben Jana Schumann ein wunderbares Interview. Könnt ihr auch hier gucken auf YouTube oder auch im Podcast. Hört euch das mal an. Jana gibt da ja auch ganz, ganz viele Impulse, wie man solche Dinge ganz einfach auch gestalten kann. Ne? Und du hast es gerade schon angesprochen, Katharina, das Energielevel. Es ist ja unglaublich anstrengend, ein neurodiverses Gehirn so tun zu lassen, als wäre es neurotypisch. Also das ist ja ein unglaublicher Energieaufwand, ne, an alles denken, was vielen einfach leicht fällt und gar nicht mehr drüber nachdenken müssen, ist bei Menschen mit ADHS ja so, dass sie sich wirklich dann jeden Schritt erstmal wieder bewusst machen müssen. Und es kostet so unglaublich viel Energie.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch das, was viele daran nicht verstehen. Ich mache diese Bilder nicht, weil ich das vergesse, weil ich dumm bin, sondern ich mache diese Bilder, damit meine Energie nicht flöten
genau.
geht, sozusagen.
Und
ne?
dass ich Dinge dann machen kann, wann ich sie muss. Also ich genieße das zum Beispiel, dieses selbstständige Arbeiten, weil da brauche ich es nicht. Also ich kann lebe dann einfach intuitiv und das funktioniert auch, aber es funktioniert nicht, wenn ich halt um 9 Uhr irgendwo sein muss. Oder wenn die Kinder um 8.45 Uhr in der Schule sein müssen. Oder ja, also da gibt es ja auch dieses Beispiel. Also ich glaube, dass es da sogar Studien gibt, dass so in sehr traditionell lebenden Stämmen, also die der Natur verbunden leben, dass es da sogar mehr Menschen gibt, die eben solche ADHS-Geschichten haben, weil das natürlich dieses in der Natur leben, auf momentane Reize reagieren oder so, da ja auch sehr viel einem weiterbringt. Wie jetzt in unserer Gesellschaftsform, wo man natürlich gewisse Dinge zu einer gewissen Uhrzeit machen muss, wo es jetzt gar nicht so auf, ja, ich esse, wenn ich Hunger habe, sondern ich muss essen, bevor ich losgehe.
Ja.
Ne? Also so ein Beispiel.
Ja, das ist ein total interessanter Aspekt, finde ich. Das ist, habe ich auch schon tatsächlich gehört, dass unsere Welt eigentlich, also in der wir jetzt hier leben, gar nicht dafür gemacht ist.
Dass die Behinderung
ist.
Macht. Also es macht eher die Umwelt vielleicht, ja.
Genau.
Was ich noch sagen wollte, was so bei uns im Familienalltag, also ich überlege sehr oft, was muss denn sein? Also man kommt ja manchmal so mit so Glaubenssätzen, ja, wir müssen abends alle zusammen essen. Man darf nicht vor dem Fernseher essen. Man muss beim Essen sich an den Tisch sitzen. Man darf nicht in der Küche auf und ab laufen. Und da bin ich einfach am Versuchen, manche Sachen so ein bisschen aufzubrechen. Also manche Sachen sind mir schon wichtig, aber wo ich dann merke, ja, lieber verbringe ich vielleicht Zeit beim Spielen mit meinen Kindern und sage, okay, wir sind heute alle überreizt, lass uns doch einfach jeder essen, wenn er essen will. Also gerade bei meinem Sohn merke ich das, dass der als in diesem Setting, wir sitzen alle am Tisch und wir labern alle durcheinander, dass ihn das so sehr stresst, dass er nicht essen kann. Und da finde ich es immer, also einfach individuell zu gucken, was brauchen wir denn? Und also ich brauche das durchaus, dass wir als Familie was zusammen machen, aber muss das Essen sein?
Ja.
Und das ist natürlich vielleicht nochmal was anderes, wenn die Kinder eh immer genug essen und dann sagt man, jetzt strengen wir uns alle an und setzen zusammen am Tisch und essen. Bei uns in der Familie bin ich die Einzige, die so ein bisschen fühllicher ist. Bei meinen Kindern muss ich immer drauf gucken, dass die, wo es einfach auch wichtig ist, dass sie was essen, wo man nicht mal einfach eine Mahlzeit auslassen kann. Und dann einfach gucken, was braucht denn derjenige, dass er denn auch was essen kann. Und dann kann das auch mal sein, dass man ihn, dass mal jemand vom Fernseher essen darf.
Finde ich total wichtig, da auch auf die Bedürfnisse von jedem Einzelnen auch zu gucken. Und dann einfach zu gucken, wie funktioniert es denn für uns als Familie am allerbesten? Nicht, wie funktioniert es für die Gesellschaft am besten oder wie erfüllen wir diese Vorstellungen von der perfekten Familie, ja?
Genau.
Sondern da wirklich auch zu gucken auf jeden und eben auf solche Normalitäten dann auch gut und gerne mal zu verzichten. Ne? Also das finde ich schön, dass ihr das so macht. Katharina, jetzt mal nicht auf ein ganz anderes Thema, aber auf ein anderes Thema gelenkt. Und zwar bist du ja auch Entspannungstrainerin und hast hier an der Happy Kids Academy die Ausbildung gemacht. Und ich kann mich noch dran erinnern, und ich hoffe, dass ich das erzählen darf. Wenn nicht, dann schneiden wir es einfach raus. Ich kann mich noch erinnern, du hast die Ausbildung gebucht und wir hatten auch vorher schon mal ein bisschen hin und her geschrieben, hattest ein paar Fragen und dann hast du angefangen mit Modul 1 und in unserem Modul 1 geht es darum, um die, wie sollte eine Entspannungstrainerin sein, idealerweise. Und ich weiß noch, du hast mir entweder eine Sprachnachricht geschickt oder eine E-Mail und hast geschrieben, ich finde mich da gar nicht wieder. Das bin ich nicht. Ich glaube, ich bin falsch hier. Ich weiß nicht, ob ich das so vorleben kann. Ich keine Ahnung. Und ich habe dann gesagt, ne, alles gut, doch du bist richtig hier. Leb dich da erstmal ein. Finde deine Entspannungsmethode und du wirst das mit Sicherheit richtig gut auch an die Kinder weitervermitteln können. Nimm mich und die anderen doch jetzt gerne mal mit. Jetzt bist du ja so mittendrin im Kurse geben und auch schon lange, lange Zeit ja auch schon fertig mit der Ausbildung. Fühlst du dich denn jetzt als Entspannungstrainerin?
Also ich finde das tatsächlich immer noch so ein bisschen schwierig von diesem Bild, das ich vielleicht auch selber von Entspannung habe. Aber auf der anderen Seite merke ich, dass eigentlich diese Art, wie ich entspanne, dem der Kinder total entspricht. Und ich das auch so schön finde, dass ich das so weitergeben kann, dass es okay ist, so zu entspannen. Und manchmal, also ich mache ja sehr viel auch Eltern-Kind-Kurse. Und das finde ich auch schön, als den Eltern mitzugeben, weil da ist ja auch immer mal wieder jemand dabei, der jetzt auch nicht so mit diesem, ich lege mich auf die Matte und entspanne, übereinstimmt. Und zu sagen, ja, wir Erwachsenen, wir dürfen auch im Flow entspannen. Und ja, also da war auch einiges so auf meinem Weg, kommen mir jetzt ganz viele Ideen, was ich da erzählen könnte. Ich habe dir das, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass ich ja auch als Jugendliche mal aus einem Yogakurs, was heißt rausgeflogen, also ich bin freundlich gebeten worden, wo ich jetzt also nicht mehr wiederzukommen, weil ich zu unruhig bin.
Ach tatsächlich, nee, das hattest du noch nicht erzählt, nee.
Im Nachhinein war es so, ich habe ein Problem mit dieser Anfangsentspannung. Also mit diesem erst hinlegen und ruhig sein, ja, ich komme ja an, ich bin ja noch nicht ruhig. Und Yoga hilft mir ja total viel, also diese Bewegung, dieses Machen und dadurch in Ruhe zu kommen. Und dann habe ich mit der Schlussentspannung auch gar kein Problem mehr. Und das ist halt bei den Kindern aber auch so. Da kann man nicht hinkommen und sagen, so jetzt setzen wir uns alle ruhig hin und machen um. Sondern da müssen wir ja erstmal alles loslassen. Und wenn wir Glück haben, dann können wir am Schluss uns hinlegen und die Traumreise angucken. Funktioniert aber nicht in jede Stunde. Und das ist auch in Ordnung so. Das ist oft so bei den Eltern-Kind-Kursen, wo man dann als auch manchmal den Eltern den Zahn ziehen muss. Manchmal ist es nicht ruhig. Und manchmal kommen wir gar nicht hin, aber manchmal sind es trotzdem die intensivsten Stunden, wo die Kinder auch am meisten mitnehmen. Weil es ganz oft nicht um das Ziel geht, sondern um den Weg und die Sachen, die man ausprobieren kann und die dann vielleicht helfen oder die man dann auf die Seite legen kann und sagen, ja, die helfen jetzt nicht, ich brauche was anderes.
Ja. Was hast du denn für dich für Methoden gefunden, zu entspannen? Ich habe da letztens, glaube ich, es war in einer Story von dir, du bist ja auch auf Instagram, ne? Für all diejenigen, die da gerne mal schauen möchten, was du so machst. Da hast du mit uns geteilt, wie du am schnellsten oder auch mal zwischendurch in die Entspannung kommst. Magst du das auch mal mit uns teilen?
So einen Morgen, also ich habe einen Tag, wo ich wirklich, also ich bin ja auch noch ein bisschen wo angestellt und da habe ich einen Tag, einen Vormittag, wo ich im Büro bin und ich hatte vergessen, also ich nehme Adeas-Medikamente und die hatte ich morgens vergessen. Und dann war ich auch so ganz, und bei mir fühlt sich das auch immer als an, als hätte ich Hunger. Also so dieses in diesem Unterdopamin zu sein oder es ist vielleicht so ein, wie so ein bisschen vielleicht wie ein Suchtgefühl, also ich habe keine Süchte, von der weiß ich nicht, aber genau, und ich wusste aber, ich habe genug gegessen, das kann es nicht sein. Ne? Und mir hilft es dann ganz viel, so ins Spüren zu kommen. Also so Dinge, also progressive Muskelentspannung, also so wirklich was, also ja, das darf ruhig so ein bisschen sogar wehtun, so um auf diesen Sinn mich zu fokussieren.
Ja.
Ne? Und ich glaube, was ich da gezeigt habe, war das mit den Ohren ausstreichen.
Genau.
Das ist ja was, dann werden die Ohren ganz wahr. Und also bei den Kindern sage ich immer, das ist der Kopf anschalten, wenn wir den Kopf anschalten. Und das ist auch, also ich weiß es nicht, wie das bei anderen ist, wie das bei anderen vertratet ist. Bei mir ist es tatsächlich so, in dem Moment, wo ich hier die Ohren ausstreiche, dann macht es bei mir im Kopf so, dann geht der Kopf an. Also es ist tatsächlich toll. So. Das hilft mir ganz viel. Ich habe halt auch immer als solche diese Fidget-Toys. Tatsächlich habe ich, also was ich, mein bestes Fidget-Toy sind hier meine Knöchel.
Ah ja.
Dieses Hin- und Herschieben. Also da ist erstmal einmal das, dieses Tun. Und zweitens ist es auch wieder dieses Spüren.
Ja.
Ne? Also, ja, das sind so meine und halt sich auch erlauben, in die Bewegung zu kommen. Ne?
Also auch
Also
mal
nun hatte ich ja so
ausschütteln.
gelernt mit diesem Stillsitzen und so. Und ich habe ja früher auch mehr im Büro gearbeitet und wir hatten dann irgendwann höhenverstellbare Schreibtische. Total genial. Dann bin ich halt einfach mal aufgestanden.
Ja.
Ne? Also es ist so, man sagt ja auch auf der Leitung stehen. Ne? Also es hilft durchaus mal einfach sich nach links und nach rechts zu bewegen. Und dann ist man jetzt Gott sei Dank, wenn ich jetzt im Büro bin, habe ich mein Einzelbüro. Das ist ja auch egal. Also, dann kann ich ja auch mal mich wirklich bewegen und dann geht das wieder.
Ich glaube, du hast mal irgendwann zu mir gesagt, dass du auch Kinder mit ADHS in deinen Kursen so anziehst, dass du immer wieder Kinder mit oder ohne Diagnose, aber auch so mit diesem Bild, in deinen Kursen auch hast. Kannst du dich noch daran erinnern?
Also, warum die zu mir kommen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich gehen die genauso in Kurse wie in anderen Kursen. Ich habe nur immer das Gefühl, die bleiben dann auch gerne bei mir.
Ja.
Vielleicht, weil ich sie sehe, vielleicht, weil ich auch ähnlich bin und weil es für mich auch vollkommen in Ordnung ist, wenn man mal aufstehen muss. Oder also, ich mache meine Kurse in zwei unterschiedlichen Räumen und es ist so ein bisschen, also das eine ist in der Volkshochschule, das ist ein Ballettraum. Der ist, also hat halt einen großen Spiegel, der so ein bisschen Reizdings ist, aber sonst steht da nicht so viel rum, außer eben diese Stangen. Und da dürfen sich die Kinder auch mal dranhängen. Also ich
Ja.
weiß auch nicht, ob das sowas ist. Also meine Tochter zum Beispiel sagt auch, ich muss mal wieder hängen. Scheint
Ja.
auch was zu sein, was echt gut tut, ne? Sich so
Ja.
ranhängen. Der andere Raum ist so ein bisschen schwieriger, gerade für Kinder, die jetzt in diese Richtung gehen. Also es ist ein Familienzentrum und das ist alles in einem Raum. Da gibt es hinten in der Ecke auch ein Bällebad. Also da hatte ich tatsächlich auch schon, also ne, so Familien, so mit Dreijährigen, wo wir dann beschlossen haben, ja, ich glaube, die sollen lieber zum offenen Spieltreff kommen. Das macht jetzt nicht so Sinn. Dann haben wir halt viele so Schränke, wo auch die Spiele drin sind, die hänge ich immer ab.
Sehr gute Idee, ja.
Genau, aber da merke ich dann durchaus, dass das manchmal echt schwierig wird und dass ich das dann auch nicht so ganz auffangen kann.
Ja.
Na? Deswegen sage ich in dem einen, also wo ich dann als auch schon vorgeschlagen habe, wollt ihr nicht lieber nach Karlsruhe reinfahren und in den anderen Kurs kommen?
Weil der Raum einfach so ein bisschen reizärmer auch gestaltet ist, ne? Ich glaube, das
Genau.
ist total wichtig. Ich glaube, das ist auch wichtig jetzt nicht nur für Kinder mit ADHS, aber auch für andere Kinder eben
Ja.
auch, neurotypische Kinder. Aber ich glaube, gerade für die Kinder mit ADHS ist das ja
Ich glaube,
super schwierig auch, ne?
neurotypische Kinder in einem gewissen Alter, vielleicht jetzt nicht mit 2, 3, wo ich ja auch im Kurs habe, aber wenn es dann Richtung 3, 4 geht, durchaus dann das eben können, dass man sagt, okay, wir ziehen das Yoga oder wir machen das jetzt. Und dann haben wir am Schluss nochmal eine Viertelstunde, wo ihr da ins Bällebad kommt, was ja durchaus auch schön ist. Ne? Es ist
Ja,
ja durchaus
genau.
auch eine sinnliche Erfahrung, wo ich gerne auch einbaue. Aber ich habe eben dort schon öfters gesagt, ich hätte gerne einen Raumtrenner. Und
Ja.
die sind da auch dran. Also, genau. Aber die können das eher. Während ich glaube, bei neurodiversen Kindern ist es immer so im Hinterkopf.
Ja,
Und
ja.
also es ist also nicht nur im Hinterkopf, sondern es ist sehr viel präsenter und ruft, komm zu mir, komm zu mir. Zieh am Vorhang, guck, was da drunter ist.
Ja, ja.
Na? Ja.
Ja.
Also, genau. Deswegen unterscheide ich das so ein bisschen noch in den Räumlichkeiten, wo ich gerne meine ADHS-Kinder habe und wo ich einfach sehe, dass es auch sehr schwer für die Kinder dann ist. Oder schwerer. Ja.
Also du bist da auch vollkommen offen. Du fragst jetzt nicht, bevor die Eltern ihre Kinder anmelden, ob Kinder eine Diagnose haben oder machst du irgendwelche Ausschlusskriterien oder so. Das ist dir erstmal völlig egal, ne? So.
Nee, also auch wenn Eltern fragen, oh, ich weiß nicht, dann probiert man es aus. Oder ich habe dann eben auch schon, also wo man dann nochmal drüber gesprochen hat, ob das jetzt das Richtige ist oder auch der richtige Zeitpunkt und wo man dann eben doch vielleicht sagt, okay, wir lassen das versuchen, ihr könnt ja vielleicht nochmal in einem Jahr kommen oder so. Also gerade bei den Kleineren.
Ja. Genau. Ich finde auch, dass es vollkommen okay ist, wenn man das erstmal ausprobiert und wenn man spürt, dass das Kind oder das Kind es natürlich auch kommuniziert, dass es sich dann auch in dieser Gruppensituation vielleicht auch nicht wohlfühlt, dass man dann durchaus auch sagen kann, okay, dann ist es vielleicht nicht das Richtige, ne? Also da darf man sich gar nicht irgendwie so vor schämen oder da so eine Blockade haben. Es ist vollkommen in Ordnung, auch nach der zweiten, dritten Stunde mal zu
Ja.
sagen, es passt im Moment nicht, ne?
Es ist ja immer ein Gesamtsetting. Ne? Es ist ja, ich will deswegen trotzdem noch lange nicht sagen, das Kind kann nicht entspannen. Aber es sind ja immer so ein Gesamtsetting zwischen den Methoden, die man macht, die Gruppe, die da ist. Das ist ja auch mal eine unterschiedliche Gruppendynamik. Auch abhängig davon, ob jetzt alle Kinder gleich alt sind oder ob kleine und große da sind oder überhaupt wer da ist, ob lauter Jungs, lauter Mädchen, lauter ruhige, lautere und eben was ich eben schon gesagt habe, und des Raumes und den Raum, ne? Und was ich auch ganz wichtig finde, halt der Uhrzeit, ne? Da ist natürlich meistens es halt vorgegeben, wann man den Raum kriegen kann. Und das macht natürlich auch noch einen Unterschied, ne? War das Kind vielleicht eben schon bis eben noch in der Kita und muss dann direkt dorthin oder ist es schon müde abends oder? Deswegen glaube ich, wenn man dann entscheidet zu sagen, okay, wir brechen den Kurs ab, dann sehe ich das jetzt nicht nur als, oh, ich habe es falsch gemacht, sondern das ist ja immer das Gesamtsetting, das dann vielleicht nicht gepasst hat.
Ja, absolut. Also das denke ich auch. Was würdest du denn sagen, so aus der Erfahrung, was ist denn so die beste Uhrzeit für Kinder-Yoga-Entspannungskurs oder für einen Entspannungskurs?
Also meine Kurse in der Volkshochschule sind so um die 15 Uhr rum. Das finde ich von der Uhrzeit eigentlich ganz gut. Ist aber ein bisschen schwierig, ja, weil halt viele Kinder dann in der Kita sind. Oder auch die älteren, die Grundschulkinder halt im Schülerhort.
Ja, das ist zu früh dann für die meisten,
Da
ne?
ist es zu früh, genau. Im Familienzentrum habe ich um 17 Uhr Kurse. Das geht im Sommer. War jetzt im Winter aber zu spät.
Ja, sind die
Ich
dann
hoffe,
zu
dass es jetzt.
aufgedreht oder welche Erfahrungen hast du da gemacht?
Ja, so ein Zwischending zwischen zu müde und aufgedreht und dann schon bald wieder Hunger. Schwieriger einfach, ja.
Ja, da kann man mal sehen, von welchen Faktoren das so alles abhängig
Ja.
ist, ne? Das
Auf
meint
der
man
anderen
gar nicht.
Seite höre ich auch wieder viele von, die sagen, oh, um 15 Uhr ist uns zu früh, ne? Also, ja, also ich habe jetzt mal überlegt, ob ich, also, oder versuche jetzt für die älteren Kinder vielleicht auch mal was am Wochenende anzubieten oder halt als einzelne Workshops dann. Das hatte ich jetzt noch gedacht, dass das vielleicht auch eine ganz gute Idee ist.
Ja, kannst du auf jeden Fall mal ausprobieren, ne? Wie das so vielleicht Vormittag sogar ist,
Ja.
ne? Dass sie dann so ganz
Also das stelle
entspannt
ich mir
ins
auch nochmal
Wochenende gehen.
gut vor, weil viele, also wir, unsere Familie, wir sind so ein bisschen Morgenmuffel, aber viele haben ja, ja, sie morgens sehr aktiv sind, ne?
Ja, genau. Du hast eben schon mal so ein bisschen was angedeutet, wie du so deine Kurse oder dein Entspannungstraining machst. Nimm uns da doch noch mal so ein bisschen mit rein. Was steht denn bei dir so im Vordergrund? Gerade wenn du merkst, du hast so viele Kinder, die Bewegungsdrang haben und die jetzt gar nicht so wirklich was mit dieser typischen Entspannung anfangen können. Was bietest du da so an in deinen Kursen? Was für Übungen macht ihr?
Also ich versuche, dass ich so vom Ablauf immer was habe, also immer so ein bisschen hin und her, ne? Also immer was mit Bewegung und dann wieder was Ruhigeres, wo es mehr so um Spüren geht. Dann habe ich ja auch die Kinder, oder eine, ich habe inzwischen, glaube ich, 13 Yoga-Ausbildungen, weil ich finde, dieses Yoga halt, also gerade dieses Bewegen und Entspannen kommt mir halt sehr entgegen. Und das hat ja auch immer sehr viel mit Kreativität und Spiel zu tun. Und da habe ich eben Einheiten. Dann mache ich das ganz gerne, dass wir am Anfang einfach lostanzen, einfach uns Dings bewegen. Und dann aber, so, ne, das machen wir dann so eine Minute. Und dann fange ich aber an, okay, wir fangen jetzt mit den Zehen an und gehen da mal so ein bisschen schon ins Spüren rein, aber alles noch mit Bewegung halt. Ne? Wir fangen mit den Zehen an, die Füße. Dann schütteln wir uns am Popo, finden die Kinder immer total cool, ne? Genau. Und so ruhigere Sachen habe ich zum Beispiel, das habe ich aus dem Kindergarten, haben wir das früher schon, also als ich Erzieherin gelernt habe, haben wir das schon immer gemacht. Und auch meine Kinder im Kindergarten die Klangschale anschlagen. Und dann dürfen alle die Hände ausstrecken, so lange, wie sie den Ton hören. Also gar nicht als Wettbewerb, wer kann den jetzt länger hören, sondern einfach so dieses, ja, ich sage anzeigen, das ist was, was die Kinder sehr ruhig machen. Oder ich weiß nicht, ob du diese Ringe kennst, die so sich so drehen, die man dann so über die Arme
laufen
kann. Das ist zum Beispiel so ein ruhigeres Element, was auch in einer sehr unruhigen Situation die Kinder runterholen kann, was aber trotzdem mit Bewegung zu tun hat. Was ich gerne mache, ja. Überhaupt mit Sachen in die Hand nehmen und fühlen und ja, oder auch überhaupt bei, wenn es dann wirklich ums Ruhiggehen, wenn ich dann eben Traumreisen mache oder so ein bisschen auch ins autogene Training, gebe den Kindern gerne Sachen in die Hand. So Steine zum Beispiel, in Herzchenform. Also einfach das, was in der Hand haben und vielleicht auch damit rumspielen können. Ne?
Ja.
Hilft neurodiversen Menschen, aber auch allen Kindern einfach sich zum Beispiel tatsächlich hinzulegen und dazuzuhören. Oder auch zum Beispiel, wir hatten letztes Beispiel, im Winter hatten wir das gemacht, autogen mit dem Wärmen, dass ich dann halt tatsächlich so Wärme Packs dabei hatte. Und das war also für so, da hatte ich zwei Kinder im Kurs, für die war das der Dings, Game Changer, oh, das ist das, was ich brauche zum Entspannen, ne?
Wow, dann
hatten
toll. Wir
Wärmepacks und haben dann, stell dir vor, dein Arm wird warm und dann haben wir aber auch halt das Warme auf die Hand gelegt und genau, also da sind tatsächlich die Mamas nach dem Kurs losgegangen und haben diese Wärmepacks geholt, weil die Kinder das auch so selber gesagt haben, boah, das ist, ich kann da so ruhig werden, das ist so toll.
Wie schön, ne? Also das ist ja wirklich was, wo
das
so...
Das ist so diese Aha-Erlebnis, wo man denkt so, oh...
Voll schön. Gibt's so eine konkrete Situation, wo du dich dran erinnern kannst, jetzt auch so mit den Packs, aber eine konkrete Situation, wo du ein Kind erlebt hast, was wirklich so total den Change erlebt hat in deinem Kurs?
Also
ein besonderes Erlebnis.
Was ich so noch schön fand, das hat mir eine Mama erzählt. Also wir machen ja immer diese Übung mit dieser Klangschale. Und das hat mir eine Mama erzählt, dass ihre, also die war ganz lang bei mir im Kurs, also die war, glaube ich, in meinem ersten Kurs und ich glaube, sie war jetzt, genau, also sie war anderthalb Jahre immer mal wieder bei mir im Kurs zwischendrin als mal ausgesetzt, weil ich habe ja immer so, das ist ja immer so, wie, ja, es sind so 5, 6 Termine immer quasi so zwischen den Ferien, entspannt im Winter, entspannt im Frühling, genau. Ist so ein bisschen niederschwellig, dass die sich nicht gleich für ewig anmelden müssen, genau. Und die war ganz lang bei mir im Kurs und als sie angefangen hat, war sie gerade so 2, 2 1/4 oder so und war dann, also jetzt war sie schon über 3, als sie dann das letzte Mal da war. Und genau, und da hat in der Küche, haben die Gläser irgendwie gescheppert und das Mädchen hat sich hingestellt.
Und hat gehört.
Und hat gehört und ist so in dieses Hören und in dieses Spüren gekommen. Und ich kriege da Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil ich das so schön fand. Ja. Dieses, dass sie dieses Klingen von den Gläsern dann so dazu genommen hat, eben so ruhig zu werden. Ne?
Ja, voll schön. Das ist ja so das, ne? Das lässt so unser Entspannungstrainerinnenherz einfach höher schlagen, wenn die das auch im Alltag mitnehmen, ne? Wenn die nicht nur in der Stunde super interessiert sind, vielleicht. Es gibt auch viele Kinder, die sind erstmal im Kurs total desinteressiert, also so wirkt es dann, ne? Und sitzen vielleicht nur da und gucken mal und machen so ab und an mit, was ja völlig in Ordnung ist, und gehen dann nach Hause und setzen dann zu Hause das um, was sie da gesehen haben, ne? Und das ist ja total schön. Also das finde ich
total schön, ja.
Genau. Liebe Katharina, wir dürfen langsam so ein bisschen zum Ende kommen, obwohl ich gerne mit dir noch so viel sprechen würde. Ganz zum Schluss die Frage, oder nee, noch zwei Fragen.
Zwei Fragen.
Was würdest du Eltern oder Pädagoginnen sagen, die manchmal so ein bisschen unsicher sind, wie sie Kinder mit ADHS gut begleiten können? Was würdest du denen raten oder was würdest du ihnen sagen, wie sie Kinder gut unterstützen können?
Und das ist schon eine sehr, sehr schwierige Frage. Also man muss halt sehr individuell hingucken, sehr viel begleiten, dranbleiben. Also ohne kontrollieren oder so. Also die Schulbegleiterin von meinem Sohn, die ist da ganz, ganz toll. Mhm. Also die sagt das auch immer, ne? So, also sie macht gar nicht viel, aber sie guckt. Und man muss einfach auch, also wenn man jetzt Aufträge gibt, nicht davon ausgehen, dass sie gemacht werden und dann 10 Minuten später gucken und sich drüber aufregen, dass sie nicht gemacht sind, sondern einfach dabei bleiben. Mhm. Und jetzt auch nicht, jetzt mach weiter, ich mach weiter, sondern du wolltest doch das machen. Denkst du noch dran? Oder so.
Ne? Also begleitend und zur Seite stehen.
Genau. Und dann auch, wenn man hinterher, also auch den Versuch loben oder auch ne, sehen, wo sich das Kind anstrengt. Mhm. Also das ist zum Beispiel, was ich auch meinen Eltern dann, also ich kann mich erinnern, das war eine ganz tolle Erfahrung. Ich habe auch eine Rechtschreibschwäche und ich habe immer 6 in Diktaten geschrieben mit 40, 50 Fehlern und dann hatte ich irgendwann mal nur 20 Fehler, hatte immer noch eine 6. Aber sind meine Eltern mit mir essen gegangen.
Oh, und wir haben schön. Uns gefreut.
Und ich glaube, das ist es so.
Ja.
Also was ich mir so viel mehr noch von den Pädagogen wünschen würden, dass sie so auch die Anstrengung hinter Dingen sehen, auch wenn sie immer noch nicht glauben.
Ja, voll so schön.
Dieses Jahr. Und auch einfach mich, also viele gehen halt doch so mit, es ist in allen unseren Köpfen noch drin, so dieses, ach, das Kind will mich nur ärgern oder das macht es jetzt, das hat ein provokatives, und das haben die Kinder leider oft, ne? Weil also die Reaktion auf provokatives Verhalten ist also ja oft negativ und das führt aber zu einem Dopaminausstoß beim Kind, was dazu führt, dass das Kind das auch immer wieder macht. Mhm. Und ich wünsche mir Pädagogen, die vielleicht das dahinter sehen und vielleicht den Kindern Möglichkeiten aufzeigen, wie es anders Dopamin bekommen kann oder also so eine wohlwollendere Haltung.
Mhm. Ja, das wird tatsächlich so diese wohlwollende Haltung. Ich glaube, dass damit beginnt das alles, auch die Begleitung von Kindern gerade mit ADHS. Und auch so eine unterstützende Haltung und auch den Versuch zu loben und nicht nur das Ergebnis. Und ne, das hat ja auch was mit Haltung zu tun. Und all das spielt ja auch in unserer neuen Ausbildung eine ganz, ganz große Rolle, auf die ich mich ja auch schon sehr freue. Und da werden wir mal schauen, auch mit welchen Tools wir an der eigenen Haltung arbeiten dürfen, liebe Pädagoginnen und Eltern, und welche Tools wir dann auch den Kindern mit auf den Weg geben können. Da freue ich mich auch schon sehr drauf.
Es ist auch so toll eben mit den Kindern, weil wenn man sie hat, diese Kinder, wenn man ne, sie für sich gewonnen hat, dann haben die einfach so eine Begeisterungsfähigkeit und so eine also das auch sehr für einen selbst inspirierend sein kann. Mhm. Ne? Also die können ja kreativ sein, in was für einer Form auch immer, ob das jetzt im Spiel ist oder also gerade wenn wir zum Beispiel so Yoga-Geschichten machen, es ist natürlich gerade als mit diesen Kindern, mit den neurodiversen Kindern, die haben ja Ideen.
Ja.
Man kommt ja so schön mit diesen Kindern in diesen Flow, der ja dann auch entspannt wieder für alle ist. Ne?
Ja,
also genau. Deswegen, ich glaube, ja, man darf das nicht nur als Herausforderung sehen, sondern man muss gucken, wo haben die Kinder ihren Mehrwert, auch den Mehrwert für die Gruppe.
Und ja, absolut.
Schön, wenn wir das finden, dass die Kinder jetzt nicht nur in der Gruppe integriert werden, als Integrationskinder, sondern dass sie ihren Mehrwert zeigen können und auch der Gruppe ganz viel geben können.
Absolut, ja. Voll schön, genau. So, jetzt noch abschließend, meine abschließende Frage. Wenn du jetzt auf deinen Weg zurückblickst, Katharina, schon ganz, also relativ früh für die 90er Jahre, finde ich das schon toll, die Diagnose bekommen. Was hättest du dir denn gewünscht, was Also als du selbst noch so ein bisschen auf der Suche warst, was hättest du dir gewünscht von deiner Umwelt, von deinen Eltern, von Lehrern, von Bezugspersonen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, hey, das wäre eine sehr gute Unterstützung für mich gewesen?
Ja, das, was ich schon so ein bisschen auch gesagt habe, ja, so diese Stärken sehen und mir zeigen, wie ich vielleicht diese Stärken nutzen kann, um den einen oder anderen Schwäche auszugleichen.
Ja,
sehr, sehr. Oder auch mich so ein bisschen unterstützen in diesem Finden nach einem Weg, es anders zu machen. Vielleicht mit dem gleichen Ziel, aber dass mein, ja, also einfach so, nicht so, so muss man das machen, sondern guck mal, wie das für dich praktisch ist. Oder es gibt, oder die, einfach diese Möglichkeit, es gibt einen anderen Weg. So, ja.
Ja, voll schön. So wie du das ja jetzt auch schon machst in deiner Familie,
das,
ne?
Das ist das, was ich jetzt eben versuche.
Ja, genau.
Oder auch bei meinen Kindern, dass ich sage, ja, ich weiß, es ist nicht einfach und ihr werdet es auch nicht unbedingt einfacher haben, aber vielleicht wächst ihr mit einem anderen Selbstbild auf.
Genau. Ja, das ist absolut wünschenswert, weil es ist tatsächlich auch so, dass viele Firmen auch, wenn sie neue Mitarbeiter suchen, tatsächlich auch so für den Kreativbereich, also gerade die Arbeitswelt öffnet sich ja momentan auch sehr, gerade diesen neurodivergenten Menschen gegenüber, weil sie sagen, hey, die haben so Stärken, gerade diese Kreativität und diese Begeisterungsfähigkeit auch ist etwas, was wir für unsere Firma gut nutzen können und suchen explizit nach Menschen mit ADHS, ne? Was natürlich auch dann für die Neurotypischen noch wieder so ein bisschen diskriminierend vielleicht ist, ne? Aber es ist tatsächlich so, das höre ich immer mehr hinter vorgehaltener Hand. Ich komme ja aus dem Bereich, ich habe ja mal lange im Personalbereich gearbeitet und das ist schon interessant, was sich da jetzt alles tut, welche Türen sich da teilweise auch öffnen. Und das finde ich richtig, richtig toll. Also Arbeitsbedingungen, gerade wie du gesagt hast, ein Schreibtisch, den man hoch und runter fahren kann, ne? Für Neurotypische super gut. Oder keine festen Arbeitsplätze zu haben, ne? Sondern mal dahin gehen, mal nach draußen gehen können oder so, ne? Das ist, also das passt sich auch immer mehr an und das finde ich richtig, richtig schön. Ja.
Ja.
Liebe Katharina, ich danke dir sehr für deine Offenheit. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich hoffe, wir konnten so ein bisschen, ja, vielleicht auch für all die Menschen, die sich für dieses Thema interessieren, aber selbst eben nicht ADHS haben und da so ein bisschen mal dahinter gucken möchten, denke ich, hat das Gespräch jetzt sehr, sehr viel schon dazu beitragen können, vieles so ein bisschen klarer auch zu sehen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Katharina.
Bitteschön.
Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Machen wir es ganz kurz und schmerzlos. Tschüss.